Knalleffekt nach Auf-1-Enthüllung. Muss Innenminister Karner jetzt zurücktreten? Nach brutalem Messermord in den USA. Rassenhass auf Weiße wird weltweit Thema. Und Zensur und Digitalzwang bei nächster Pandemie. Jetzt kommt das Gesetz. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Nach dem islamistischen Terroranschlag von Villach im Februar präsentierten die österreichische Politik und Medien rasch das Bild eines Einzeltäters, der sich über soziale Medien blitzartig radikalisiert habe. Der Syrer hatte einen 14-jährigen Schüler ermordet und weitere Menschen schwer verletzt. Doch ein entscheidendes Detail wurde bislang verschwiegen und gestern exklusiv in einer Sondersendung von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet und Innenpolitikredakteur Philipp Huemer enthüllt.
Ja, die Behörden und die Medien haben sofort spekuliert, wie hat sich denn dieser junge Asylwerber, dieser Syrer plötzlich radikalisiert? Und die einzige Erklärung, die sie gefunden haben, war blitzradikalisiert über soziale Medien. Aber Philipp, jetzt kommt schon der Punkt. Wir wollen die Zuschauer auch nicht zu lange auf die Folter spannen, denn wir werden im Zuge der Sendung die ganzen Details hier offenlegen und die Hintergründe, die für das Gesamtverständnis wichtig sind. Aber es gab einen ganz klaren Anhaltspunkt, der widerlegt, dass es nicht nur eine Blitzradikalisierung über die sozialen Medien gewesen sein kann.
In den letzten Wochen, du hast es schon erwähnt, sind Informanten auf uns zugekommen. Insider mit Informationen, unterschiedlichen Informationen zu diesem Fall, die eindeutig das Bild ergeben haben, dass hier etwas nicht stimmt, dass es hier einen sogenannten Missing Link gibt, eine Blackbox, die bislang nicht von den Behörden, von der Politik, aber auch nicht von den Mainstream-Medien erklärt werden könnte. Wir sind diesen unterschiedlichen Spuren, die wir da bekommen haben, nachgegangen und es hat sich dann ein Faktum immer klarer herauskristallisiert. Der Attentäter von Villach hat sich wenige Monate vor seinem Anschlag im Ausland aufgehalten. Und zwar nicht nur im Ausland, sondern er ist für mehrere Wochen in den Irak gereist, das Entstehungsgebiet des Islamischen Staates, und von dort möglicherweise auch, so unsere Insider, über die grüne Grenze nach Syrien. Wenige Monate vor seinem Anschlag.
Diese Information wurde inzwischen von der zuständigen Staatsanwaltschaft Klagenfurt offiziell bestätigt. Besonders brisant, die These der Blitzradikalisierung war von der Politik genutzt worden, um die Messenger-Überwachung auf sozialen Netzwerken wie Telegram einzuführen. Die brisante Auf-1-Enthüllung sorgt mittlerweile auch für einen Knalleffekt in der Politik. Denn FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker forderte als Reaktion den Rücktritt von Innenminister Gerhard Karner. Wörtlich sagte er, wer die Bevölkerung bei solch brisanten Sicherheitspannen und Behördenversagen weiterhin für dumm verkauft, hat in diesem Amt nichts verloren. Das Innenministerium reagierte bislang nicht und hat auch auf Presseanfragen von Auf1 nicht geantwortet. Weitere brisante Informationen erfahren Sie in der gesamten Enthüllungssendung zum Attentat von Villach unter www.auf1.tv. Mittlerweile erreichen die Aufdeckerrecherchen von Auf1 also sogar die Politik. Doch das, verehrte Zuseher, ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Bitte erhalten Sie die Aufklärungsarbeit von Auf1 weiter mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Der Mord an der 23-jährigen Irina Zarutska löste weltweit Bestürzung aus. Die junge Frau, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen war, wurde in einer Stadtbahn in den USA brutal vom Afroamerikaner De Carlos Brown Jr. erstochen. Der Mann war mehrfach vorbestraft. Ein auf sozialen Medien vielfach geteiltes Video zeigt die Tat in ihrer ganzen Brutalität. Die Bilder sind verstörend, doch sie zeigen die erschütternde Realität, die die Systemmedien weitgehend verschweigen. Auf einer Aufnahme ist zu hören, wie der Täter sagt, ich habe das weiße Mädchen erwischt. Ein weiteres Bild zeigt die Gleichgültigkeit mehrerer Augenzeugen, die dem sterbenden Opfer keine Hilfe leisten. Allesamt, wie der Täter, mit schwarzer Hautfarbe. Doch inzwischen berichten selbst etablierte US-Medien wie Fox News über anti-weißen Rassismus und die ausufernde Gewalt. Auch US-Präsident Donald Trump griff den brutalen Mord auf und zeigte im Weißen Haus Bilder von Täter und Opfer. In den deutschen Mainstream-Medien hingegen wird die grausame Tat weitgehend verschwiegen. Das Schweizer Nachrichtenportal Watson spricht lediglich von einem, Zitat, Mord, der von Rechten instrumentalisiert wird. Auf einen Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert das weitgehende Medienschweigen wörtlich: In den hiesigen, mit Zwangsgebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Medien ist die Tat kein Thema. Weder bei der ARD noch beim ORF. Doch das darf uns nicht verwundern. Der Täter ist ein Schwarzer, das Opfer eine weiße Frau. Und so passt es nicht in deren Agenda. Denn diese Medien folgen wie immer einer klaren Agenda. Sie zeigen stets nur eine Seite, nur die Seite, die ihrer Agenda dient. Für sie sind die Bürger nur Ausbeutungsobjekte. Wir dürfen kuschen, arbeiten und zahlen. Aber wir haben in deren Augen keine Rechte. Inzwischen werden immer mehr Details über den tragischen Fall bekannt. Der Mörder von Irina Zarutzka stammt aus einem schwer kriminellen Familienumfeld. Sein Halbbruder erschoss bereits vor 13 Jahren einen 65-jährigen weißen Mann. Sein Vater wurde mehrfach wegen Einbruchs, Diebstahls und illegalem Waffenbesitz verhaftet. Brisant ist auch der politische Hintergrund. Denn im betreffenden County sollte die Zahl der Häftlinge gesenkt werden. Dazu flossen mehr als 3 Millionen Dollar von der linken US-Stiftung MacArthur Foundation. In der Praxis bedeutete das, mehrfache Straftäter wie DeCarlos Brown wurden dort insgesamt 14 Mal auf freien Fuß gesetzt. Elon Musk kommentierte das auf der Plattform X, Zitat, diese NGOs sollten bis zur Bedeutungslosigkeit verklagt und ihre Vorstände aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Laut dem Publizisten Matt Walsh könnte in den USA als Folge des Mords nun eine große Bürgerrechtsbewegung entstehen. Die Schweizer Polizei darf künftig bei Fahndungen nicht mehr die Hautfarbe von Tatverdächtigen nennen. Das wurde den Beamten nun offiziell vom Bundesamt für Polizei FEDPOL verboten. Offizieller Anlass war die Beschwerde einer ausländischen Behörde. Doch das Verbot erschwert nicht nur die Arbeit der Polizei, sondern trägt auch dazu bei, die Bürger über die Täterherkunft im Unklaren zu lassen. Hören Sie dazu auf 1-Korrespondent Stefan Töni mit seinem Kommentar aus der Schweiz.
Das FEDPOL hat der Polizei verboten, ab sofort bei Fahndungen die Hautfarbe des Täters zu nennen. Das ist die Reaktion auf eine offizielle Beschwerde einer nicht näher genannten ausländischen Behörde. Und die Kritik an diesem Verbot ist natürlich sehr naheliegend. Bei einer Fahndung soll schließlich ein flüchtiger Täter möglichst schnell identifiziert und festgenommen werden können. Und im Gegensatz zur Kleidung können ethnische Merkmale, zu denen die Hautfarbe nun mal auch gehört, nicht so einfach gewechselt werden. Begrüßt wird dieses Verbot vor allem von linken und grünen Politikern, wie beispielsweise Sibel Aslan. Denn gemäß ihr sei die Nennung oder allgemein die Klimatisierung der Hautfarbe und des Täterklientels nicht mehr zeitgemäß. Und genau diese Bezeichnung und die Forderung, gegen angebliches Racial Profiling oder Rassismus bei der Polizei vorzugehen, zeigen auch den wahren Grund für solche Maßnahmen. Die Öffentlichkeit soll über das Täterklientel und die Täterherkunft bewusst im Unklaren gelassen werden. Denn auch in der Schweiz ist Gewalt und Kriminalität hauptsächlich ein importiertes Problem. 2024 waren 78% aller Strafgefangenen in Schweizer Gefängnissen Ausländer, darunter viele Afrikaner und Migranten aus dem Orient. Politiker und Journalisten, die Migration von diesen Kontinenten in die Schweiz begrüßen und befördern, beklatschen natürlich auch solche Verbote, denn es verhüllt die Auswirkungen ihrer Politik und ihrer Ideologie. Die Herkunft soll bei Verbrechen offenbar nur noch dann eine Rolle spielen, wenn man daraus glaubt, eine Rassismuslüge stricken zu können, wie das jüngst in Lausanne versucht wurde. Und auch in den USA zeigt sich durch den bestialischen Mordfall an Irina Zarutzka, dass Hautfarbe, besser gesagt die ethnische Gruppe der Täter, international sehr wohl ein Thema ist und auch immer stärker in den Fokus rückt. Zeitgemäß scheint daher die Thematisierung von der Überrepräsentation von afrikanischen und orientalischen Tätergruppen in fast allen Kriminalitätsstatistiken in westlichen Ländern. Denn die ideologische Unterschlagung dieser Tatsachen und Vorgänge hat überhaupt erst dazu geführt, dass Hunderttausende solcher Taten passiert sind. Und nur wenn die Ermordeten und Geschädigten zu diesen Verbrechen Weiße und die Täter bunt sind, wird die ethnische Herkunft nicht thematisiert, sondern geradezu verschwiegen. Doch wenn immer mehr Menschen diese Tatsache erkennen, können auch politische Wege ausgelotet werden, wie derartige Verbrechen in Zukunft verhindert werden können.
Deutsche Behörden haben in diesem Jahr gerade einmal 270 Einbürgerungen widerrufen. Das teilte das Bundesverwaltungsamt mit. Auch in den vergangenen 5 Jahren seien lediglich knapp 1.000 verliehene Staatsbürgerschaften wieder entzogen worden. Doch etwa 900.000 Mal wurde im selben Zeitraum der deutsche Pass vergeben. Doch in Wahrheit könnte die Zahl der tatsächlich erforderlichen Rücknahmen von Einbürgerungen wohl noch viel höher sein. Denn laut Recherchen von RTL und Stern ist Betrug beim Nachweis der für die Einbürgerung nötigen Sprachkenntnisse gängige Praxis. Demnach erfolge ein regelrechtes industrielles Geschäft mit gefälschten Sprachzertifikaten, etwa auf der Plattform TikTok. So könnten tausende deutsche Pässe erschwindelt worden sein. Einige Händler bieten für die Zertifikate sogar Mengenrabatte an. Dennoch wird die Forderung nach Remigration häufig damit abgeschmettert, dass ein Entzug der Staatsbürgerschaft verfassungswidrig sei. Dazu sagte Aktivist und Autor Martin Sellner gegenüber Auf 1:
Wie haben Sie nicht geschrien, krakeelt und gezetert, als wir Rechte im Rahmen der Remigration auch angesprochen haben, dass Einbürgerungen in bestimmten Fällen rückgängig gemacht werden können? Jetzt sehen wir, das ist Usus, gängige Praxis. Im letzten Jahr wurden mehr Einbürgerungen wieder aufgehoben als die Jahre zuvor. Über 1.000 Ausbürgerungen fanden statt in der BRD in den letzten 5 Jahren. Die Gründe sind zahlreich: gefälschte Sprachzertifikate, falsche Unterlagen, Betrug. Eine betrogene, erschlichene Einbürgerung muss natürlich rückgängig gemacht werden. Und ich glaube, ich unterstelle, wenn man genau hinschauen würde, würde man noch viel mehr und viel weitere Fälle finden. Natürlich ist das dennoch eine relativ geringe Zahl im Vergleich zur Masseneinbürgerung, die stattfindet. Und genau das entscheidende Punkt, die muss gestoppt werden. Aber wir sehen bereits an diesen Fällen und auch an den Forderungen von SPD, die zum Beispiel einen Passentzug für Antisemiten bis zu 10 Jahre nach der Einbürgerung fordern, dass man hier gesetzlich nachschärfen kann und nachschärfen muss. Die Staatsbürgerschaft darf nicht wie Ramschware verschleudert werden. Sie ist ein extrem hohes Gut, das extrem selten vergeben werden muss. Und es braucht eine Aktion scharf bei den Einbürgerungen. Dann würde sich diese bestehende Ausbürgerungsrate, meine These, auch deutlich erhöhen.
Heute hielt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament in Straßburg ihre Rede zur Lage der Union. Aus der parlamentarischen Opposition kam scharfe Kritik.
Hat das angefangen mit dem Tricks aus dem Handbuch Propaganda. Weil, was ist passiert? Es wurden 2 Personen im Plenarsaal eingeladen aus der Ukraine, ein junger Mann und seine Großmutter, und uns eine Geschichte über die Person erzählt, um danach zu sagen, hier müssen wir entschlossen handeln und Europa muss kämpfen. Das war auch eine Botschaft, um wirklich die Bevölkerung in den Mitgliedsländern vorzubereiten auf ihre ideologischen Pläne, die heißen Krieg mit Russland. Und dafür benutzt man diese Propagandamethoden, die ganz klar in der Literatur dokumentiert sind.
Beim Komplex Medienfreiheit, Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, als es darum ging, was hat sie da alles Bedenkliches angekündigt? Erstens Social-Media-Verbot für Jugendliche bis 16 nach dem australischen Vorbild, ja, sollen keinen Zugang mehr zu Social Media haben. Warum? Ja, klar, ja, die Jugendlichen sollen sich nicht mehr unabhängig auf Social Media über Dinge informieren können, sondern nur über die Mainstream-Medien. Die sollen mit zig hunderten Millionen extra gefördert werden. Da tut sie extra ein Riesenprogramm aufsetzen, dass diese Medien gefördert werden. Und wir wissen, das alles sind die Medien, die halt die EU-Propaganda teilen.
In Frankreich ist es nach dem Bruch der Regierung zu landesweiten Protesten und massiven Ausschreitungen gekommen. Unter dem Motto »Alles blockieren« begann am Morgen ein breit angelegter Generalstreik, begleitet von Demonstrationen, Straßensperren und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Bereits in den frühen Morgenstunden errichteten Demonstranten brennende Barrikaden, unter anderem in Paris, Marseille, Lyon und Toulouse. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Laut Polizeiberichten wurden in Paris allein bis 10.30 Uhr über 50 Personen festgenommen. Auslöser der Proteste sind geplante Einschnitte im französischen Sozialstaat. Besonders umstritten ist die angekündigte Streichung mehrerer gesetzlicher Feiertage. Neben linken Gruppierungen beteiligen sich auch Gewerkschafter, Landwirte, ehemalige Gelbwesten-Demonstranten und rechte Aktivisten an den Aktionen. Der Kompakt-Reporter Paul Klemm befindet sich aktuell vor Ort in Paris und hat für Auf 1 eingeschätzt, warum die Regierungskrise in Frankreich auch für Deutschland von Bedeutung sein könnte.
Wenn man in die Geschichte schaut, ist es ja ganz oft so, dass radikale Umbrüche in Frankreich beginnen, aber nicht in Frankreich enden. Frankreich war schon immer ein Vorreiter innerhalb von Europa. Und auch jetzt spielt sich hier vieles ab, was genauso in einigen Jahren in Deutschland sich abspielen könnte. Die Staatsverschuldung ist gigantisch. Dafür hat ja auch Friedrich Merz in Deutschland Tür und Tor geöffnet. Das Ganze natürlich angeheizt durch Migration, das Ganze angeheizt durch teure Kriege. Und diese Welle des Protestes, die hier eben losgetreten wird durch den 10. September, die könnte sich natürlich in Deutschland fortsetzen, wenn sich die politischen Verhältnisse in der Art weiter zuspitzen.
Auch über 24 Stunden nach dem massiven Blackout in Berlin waren am Mittwochmorgen noch etwa 20.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben der Berliner Energie- und Wärme GmbH verfügen weiter rund 4.500 Kunden über kein warmes Wasser. Im Bezirk Treptow-Köpenick blieben zahlreiche Schulen geschlossen. Laut Stromnetz Berlin sei erst am Donnerstagabend wieder mit einer vollständig funktionierenden Energieversorgung zu rechnen. Die Behörden führen den Stromausfall auf mehrere Fälle von Brandstiftung zurück. Dabei könnte es sich um einen gezielten Anschlag gehandelt haben. Auf der linksextremen Plattform Indie Media bekannten sich, Zitat, einige Anarchistinnen zu dem Angriff auf das Stromnetz. In dem Schreiben heißt es, Zitat, hunderte CEOs haben die bittere Nachricht bekommen, dass ihr Technologiepark in Adlershof aufgehört hat zu funktionieren. Dass vom Stromausfall auch rund 50.000 Privathaushalte betroffen waren, bezeichneten sie wörtlich als Kollateralschaden. Laut dem Berliner SPD-Politiker Martin sei der Anschlag ohne Insiderwissen nicht durchführbar gewesen. Jetzt kommen in Deutschland Zensur und Digitalzwang bei der nächsten Pandemie. Der Entwurf wurde gestern vorgelegt. Bereits am 19. September tritt das Gesetz zu den internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO in Kraft. Dazu wurden Begriffe wie pandemische Notlage eingeführt, aber auch Solidarität und Gerechtigkeit wurden als Grundsätze aufgenommen. Weiter müsse der Umgang mit Fehl- und Desinformation geregelt werden. Laut der Tageszeitung NZZ ist dieses Gesetz hochproblematisch, denn es solle, Zitat, unliebsame Meinungen, die der Regierungslinie in der Pandemie widersprechen, unterbinden. Ein Maulkorb also. Weiter ermöglicht das Gesetz digitale Gesundheitsnachweise, also wohl Tests und elektronische Impfpässe. Und die WHO kann künftig in die Gesundheitsmaßnahmen Deutschlands eingreifen. In Österreich, Italien und Großbritannien konnte das Gesetz vorerst abgewiesen werden. Doch in Deutschland ist es bereits in 9 Tagen Realität. Kritiker fürchten, dass damit auch die Befähigungen der Corona-Zeit zurückkehren könnten, bis hin zu Massentests und Impfzwang. Nach dem nächtlichen Eindringen mehrerer vermeintlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat Polen offiziell Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags beantragt. Dabei handelt es sich um die Vorstufe zum Bündnisfall nach Artikel 5 und diese sieht verpflichtende Beratungen der Bündnisstaaten vor. Der Vorfall markiert das erste dokumentierte Eindringen und den Abschuss vermutlich russischer Drohnen über NATO-Gebiet seit Beginn des Konflikts in der Ukraine. Nach Angaben der polnischen Streitkräfte wurden mindestens 3 Drohnen abgeschossen. Das NATO-Hauptquartier in Brüssel bestätigte zwar, dass derzeit keine Bewertung als Angriff gemäß Artikel 5 vorgenommen werde, dennoch ruft der Vorfall Besorgnis hervor. Polen stuft das Eindringen der Drohnen vorerst als absichtlichen Akt ein. Neben der Stadt Zamość war auch der strategisch bedeutsame Flughafen Rzeszów-Jasionka betroffen. Die Drohnen stammten vermutlich vom iranischen Typ Shahed 136, der regelmäßig von Russland eingesetzt wird. Moskau bezeichnete die Vorwürfe als haltlos. Der Grund für die Drohnenflüge nach Polen scheint bislang unklar. Doch möglicherweise reagiert Moskau damit auf einen Beschluss im Europaparlament vom Montag. Aus Straßburg berichtet Martin Müller-Mertens jetzt mit unserem Interview des Tages.
Am gestrigen Montag wurde hier im EU-Parlament in Straßburg ein Antrag abgestimmt, von dem Kritiker meinen, er könnte uns alle in den Krieg führen. Wörtlich heißt es dort, das Europäische Parlament, Zitat, fordert die EU-Mitgliedstaaten, internationale Partner und NATO-Verbündete auf, alle Beschränkungen für den Einsatz westlicher Waffensysteme gegen militärische Ziele auf russischem Territorium aufzuheben, die an die Ukraine geliefert wurden. Zur Erinnerung, bisher gibt es beispielsweise Reichweitenbegrenzungen. Einer der Kritiker, die glaubt, auf diese Weise könnten wir in den Krieg hineingezogen werden, ist Gerald Hauser. Er ist Abgeordneter für die FPÖ hier in Straßburg. Warum aus Ihrer Sicht ist das ein Kriegsbeschluss?
Also ich bin nicht nur Kritiker, ich bin persönlich und menschlich brutal betroffen, dass man gestern so eine weitreichende Entscheidung de facto im Vorbeigehen im Europäischen Parlament innerhalb von 15 Sekunden beschlossen hat. Zum Prozedere. Wir haben also Abstimmungen und diese Abstimmungen werden natürlich vorbereitet, weil wir immens viele Abstimmungen machen. Das wird staccato-mäßiger stundenlang abgestimmt zu allen möglichen Themen und so weiter. Und ich mache mir immer die Aufgabe, natürlich vor den Abstimmungen mir anzusehen, na welche Tagesordnungspunkte stimmen ab. Und da war gestern wieder natürlich die Ukraine, täglich grüßt das Murmeltier, wiederum ein Thema. Und ein Mitglied der Europäischen Volkspartei, ich betone Volkspartei, der Herr Kollege Gala, ja, von der Europäischen Volkspartei, hat Berichte zur Ukraine abgegeben und unter anderem wurde ein Antrag gestellt, den Sie gerade zitiert haben. Und dieser Antrag ist aus meiner Sicht eine Kriegserklärung an Russland. Noch einmal, innerhalb von 15 Sekunden durchgewunken, abgestimmt mit einer Mehrheit. Ich habe dagegen gestimmt, meine Kollegen von den Patriots haben dagegen gestimmt, meine Kollegen der Freiheitlichen Partei hier haben dagegen gestimmt. Wir waren also wirklich betroffen. Da geht man her, im Vorbeigehen und macht einen weitreichenden Beschluss, sinngemäß, dass der Einsatz westlicher Waffensysteme gegen militärische Ziele auf russischem Boden aufgehoben werden soll. Das heißt, man sagt, zukünftig soll man mit der deutschen Taurus-Rakete auch russisches Territorium angreifen können. Und wir wissen von der Vergangenheit her, das ist eine de facto Kriegserklärung an Russland. Wenn die Ukraine mit der Taurus-Rakete Russland angreift, dann knallt's. Das heißt, es ist verantwortungslos, so einen Beschluss im Vorbeigehen zu setzen, so als ob ich jemanden schicke, eine Wurstsemmel kaufen zu gehen. Hier hat eine Debatte stattzufinden. Hier ist in der Tiefe zu diskutieren und so ein Beschluss darf überhaupt nie zustande kommen, weil er nämlich einen sinnlosen Krieg in die Länge zieht, toppt. Und unsere Aufgabe ist es, über diplomatische Beziehungen zu schauen, dass dieses sinnlose Sterben in der Ukraine aufhört. Es sind jetzt schon viel zu viele Menschen gestorben. Die Menschen leiden, Europa leidet. Aber was passiert im Europäischen Parlament? Im Vorbeigehen wird de facto eine Kriegserklärung an Russland beschlossen. Und das ist dieser Wahnsinn, der hier in diesem Haus im Europäischen Parlament abläuft. Und das müssen die Menschen wissen. Und ich sage den Menschen immer wieder, schaut euch das an. Die Ursula von der Leyen hat am 18. Juli 2024 vor ihrer Wiederwahl eine Rede gemacht, wo sie das de facto alles angekündigt hat. Für mich ist das ja nicht überraschend. Auch die Kriegstreiberei wurde angekündigt. Diese Rede zur Wiederwahl von Ursula von der Leyen kann im Netz abgerufen werden. Das sind 10 Seiten. Ich bitte euch, lest euch diese Rede durch. In dieser Rede stellt Ursula von der Leyen, ich hoffe, ich finde das jetzt gleich, ich habe mir ein paar so Zitate rausgeholt, sinngemäß stellt sie fest, Europa wird der Ukraine zur Seite stehen, solange es nötig ist. Wir müssen, ich zitiere aus der Rede von der Leyen, wir müssen der Ukraine alles geben, was sie braucht, um standzuhalten und zu siegen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist unsere Freiheit in Gefahr und so weiter. Hier wird also ein imaginärer Gegner in der Person Russland hochstilisiert, um die Menschen im Westen zu motivieren, massive Ausgaben in die Rüstungsindustrie mit Applaus zu bedienen. Das ist der totale Wahnsinn. Covid-19 wiederholt sich. Bei Covid-19 hat die Pharmaindustrie Milliarden verdient und jetzt verdient die Kriegswirtschaft Milliarden, weil man nicht auf die Bevölkerung schaut, sondern weil man das Geschäft der Globalisten hier, nämlich der Kriegswirtschaft, unterstützt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich bin betroffen, bin froh, dass ich das offen machen kann. So ein Vorgehen schockiert mich, frustriert mich und ängstigt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein Wahnsinn, was in diesem Haus abläuft.
Kommen wir nochmal zurück konkret auf diesen Beschluss. Also bisher war es ja so, beispielsweise bei deutschen Raketenlieferungen oder Waffenlieferungen gingen die Beschränkungen von der Bundesregierung aus. Welchen Einfluss hat denn hier nun ein Beschluss des EU-Parlaments? Oder um es mal andersrum zu fragen, ist das auch ein Versuch, die nationale Souveränität solcher Entscheidungen auszuhebeln?
Auch das, wenn man den Beschluss noch einmal im Wortlaut liest, ist das eine Aufforderung, ausgehend vom Europäischen Parlament, wo die Mehrheit das unterstützt hat, zu sagen, ich zitiere, fordert die EU-Mitgliedstaaten, sprich auch Deutschland, auf, fordert die internationalen Partner auf und fordert die NATO-Verbündete auf Beschränkungen über den Einsatz westlicher Waffen, russisches Gebiet anzugreifen, aufzuheben. Das heißt, dieser Beschluss motiviert sämtliche Regierungen in Europa, sämtliche 27 EU-Staaten, die Mitglied der Europäischen Union sind, zu sagen, so, jetzt hat das Europäische Parlament euch motiviert, tut diese Beschlüsse aufheben. Das ist ein Antrag, der zum Beispiel wahrscheinlich Wasser auf die Mühlen der deutschen Innenpolitik ist. Und Friedrich Merz könnte theoretisch sagen, so, jetzt hat das Europäische Parlament hat uns aufgefordert, unseren Beschluss, dass man mit unserer Taurus-Rakete nicht russisches Territorium angreifen kann, zu überdenken. Sie haben gesagt, tut's das weg, weil wir wollen also zukünftig, dass man mit westlichen Waffensystemen russisches Staatsgebiet angreifen kann. Das ist der Hintergrund. De facto ist es noch kein Beschluss, dass es so passieren muss, aber das Europäische Parlament sagt, wenn's das tut, wir stehen hinter euch, macht's das.
Sehen Sie hier Auswirkungen auch auf Österreich? Österreich ist neutral, ist nicht Mitglied der NATO, aber natürlich könnte ein solcher Beschluss, der ja von Österreich als EU-Mitgliedstaat de facto mitgetragen wird, in Russland auch als eine Art indirekte Kriegsbeteiligung Wiens gewertet werden.
Das ist genau das, was wir verhindern wollen. Wir stehen zur immerwährenden Neutralität. Herbert Kickl, unser hervorragender Bundesparteiobmann und unser Kanzlerkandidat, der tatsächlich irgendwann einmal Politik fürs Volk machen wird, sagt, wir stehen hinter unserer immerwährenden Neutralität. Wir werden nie und nimmer der NATO beitreten. Wir werden nie und nimmer zulassen, dass Österreich die Neutralität aufgibt. Wir halten Wort, wir stehen felsenfest in der Brandung. Es wäre ja absurd, bitte, österreichische Soldaten in Kriegshandlungen, die ich nicht haben will. Und ich sage, ich bin für Friedensverhandlungen, nicht für kriegerische Auseinandersetzungen. Das muss gesagt werden. Und es wäre ja absurd, österreichische Soldaten irgendwo in der Ukraine einzusetzen. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Die Neutralität steht, aber die Neutralität wird von ÖVP, SPÖ und den sogenannten Liberalen, eben den Neos mit der Außenministerin Meindl-Reisinger, die ja mittlerweile sogar in ukrainischer Tracht aufgetreten ist, täglich und stündlich zu Grabe getragen. Das ist der nächste Skandal, der in Österreich abläuft.
Ich will doch nochmal nachfragen, weil die Frage aus meiner Sicht nicht ganz beantwortet war. Sehen Sie die Gefahr, dass eine russische Regierung zum Beispiel sagt, wenn Österreich einen solchen Beschluss mitträgt, dann betrachten wir das Land gar nicht mehr als neutral?
Das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie tatsächlich der russische Außenminister und die zuständigen Persönlichkeiten agieren. Fakt ist allerdings, dass wir nie und nimmer solche Beschlüsse umsetzen dürfen. Wir sind zwar Mitglied der Europäischen Union, wir sind aber nicht Mitglied der NATO. Wir haben uns aus kriegerischen Konflikten beinhart herauszuhalten. Das ist das, für das die Freiheitliche Partei steht. Und wir haben darauf zu schauen, dass wirklich gute, echte, seriöse Friedensverhandlungen in Wien, so wie das früher der Fall war, unter Bruno Kreisky stattfinden. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Friedensvermittler und keine Kriegstreiber.
Ein Angebot, Wien statt Istanbul, die Friedenskonferenz da durchzuführen. Herzlichen Dank.
Gerne.
Häufig zeigt sich Justitia auf dem migrantischen Auge blind. Doch in diesem Fall hat sie nun offenbar doch recht gesprochen. Denn nun wurde der syrische Attentäter von Solingen, der auf einem Volksfest wahllos drei Menschen erstochen hatte, zu lebenslanger Haft verurteilt. Ausdrücklich stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren ist nicht möglich. Der Mörder wird wohl mindestens 20 Jahre im Gefängnis verbringen, hoffentlich zumindest ein kleiner Trost für die Angehörigen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.